Herzlich willkommen zum Gadgetfunk, ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kunert. Viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt habe ich den Knopf doch nochmal gedrückt. Verdammt! Verdammt! Ich wollte jetzt eigentlich ein ganz anderes Intro machen, so nach dem Motto, steigen Sie ein, fangen Sie mit, haben Sie Spaß, jede Minute ein Hörgenuss, weil wir haben Feedback bekommen, erstmal herzlichen Dank dafür, und zwar wir beide, also Carsten, du,
hallo. Du, ich, herzlich ja, willkommen,
du und ich, wir sind sehr ruhig, wir kommen sehr getragen rüber, wir sind sehr relaxed, wenn wir sprechen, wir sind zu langsam. Ist es, weil wir so alt sind oder weil ja wir einfach nicht so hip sind wie vielleicht andere Podcaster? Was meinst du?
Ich glaube, wir denken einfach vorher drüber nach, was wir sagen, und darum dauert es so lange.
Also so ein bisschen hat schon dann was mit dem Alter zu tun, dass wir, weil früher, muss ich ehrlich gestehen, habe ich immer Komplimente bekommen. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich möchte es gerne sagen, habe ich Komplimente bekommen, dass die Stimme sehr relaxed ist und sehr beruhigend und das einfach angenehm ist. Und ich habe das auch bei meinen YouTube-Videos bisher immer so gemacht, dass ich nicht in die Kamera schrei, und ich kann solche Videos auch selber gar nicht anschauen. Wenn mich ein Produkt auf YouTube interessiert und dann habe ich einen, der da zappelt und hey, total crazy, und das kann ich einfach nicht. Und das bin auch nicht ich. Wir versuchen es aber mal ein wenig flotter hinzubekommen, damit wir nicht nur ein Einschlaf-Podcast sind. Was hältst du davon, Carsten?
Also ich bin absolut bei dir. Komm, lass uns den Swag aufdrehen.
Der total heiße, nein, wir haben ja kein 18er-Symbol in iTunes, und das wollen wir auch beibehalten. Das heißt, wir versuchen uns zurückzuhalten. Apropos zurückhalten, Carsten, dein Stichwort wegen unseren smarten Assistenten und der unserer Hörer.
Es gab Mecker, und zwar vollkommen berechtigt. Wir haben das böse Wort gesagt, und zwar offensichtlich viel zu häufig. Darum haben wir jetzt intern ein bisschen beratschlagt. Und ihr könnt euch alle vorstellen, was das böse Wort ist, wenn wir von smarten Assistenten reden. Es ist nämlich genau das Keyword, das die digitalen Assistenten zum Leben erwachen lässt. Und wir haben uns jetzt auf Uschi geeinigt. Wir werden also ja nicht mehr oder irgendwas in der Richtung von uns geben, sondern wir werden uns hart bemühen, einfach Uschi als neues Schlagwort zu benutzen.
Genau. Und vielleicht, also weil wir haben ja für die Kandidatin aus dem Hause Amazon jetzt schon einen Namen. Das ist, wie gesagt, jetzt Uschi. Jetzt brauchen wir aber noch für das System, was ich einsetze, von der bekannten Suchmaschine.
Das mit dem Home.
Bräuchten wir noch einen Namen. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, wollen wir uns schon die Blöße geben, ob jemand auf Twitter oder Facebook uns einen Namenvorschlag macht? Sprich, haben wir schon eine Hörerschaft angesammelt oder haben uns schon alle verlassen nach der unfreiwilligen Pause, die ich zu verschulden habe, muss ich auch ehrlich zugeben, wegen diverser privater, gesundheitlicher und so weiter Gründe. Und das versuchen wir jetzt natürlich zu ändern, sprich einen regelmäßigen Zyklus reinzubringen. Und ja, also ich würde sagen, wir versuchen es einfach. Habt ihr einen Namensvorschlag für die große Suchmaschine und deren Smart Assistent, dann postet es bei Twitter oder auf unserer Facebook-Seite oder auf gadgetfunk.de in den Kommentaren zu dieser Episode, welches die Nummer 3 ist. Oh, ja, genau.
Ist erst die Nummer 3. Kommt mir schon so viel länger vor.
Es kommt mir. Ja, kann man so sagen. Zumindest, wenn wir jetzt berücksichtigen, wie lange wir gebraucht haben, um jetzt den Aufnahmeknopf zu drücken für die dritte Episode.
Aber wir haben
gedrückt. Deswegen, ja, diesmal habe ich gesagt, egal wie, ich kriech ans Mikro.
Jetzt komm, spiel die Alterskarte nicht über Gebühr aus. Das ist jetzt gut. Ja. Wir sind wieder da und wir legen jetzt los und alles ist schön.
Genau. So, dann fangen wir gleich mal an. Ich habe was Witziges zum Einstieg aus dem Spielebereich. Microsoft sperrt seine eigenen Benutzer, wenn sie Spiele benutzen, die man über ihre Plattform kaufen kann und spielen kann und man nackte Tatsachen sieht.
Aha.
Also du musst dir das so vorstellen, du bist ja jetzt weniger der Zocker. Aber es gibt natürlich Spiele, die sind ab 18 und da kannst du ballern und metzeln und was weiß ich. Und es ist vollkommen okay für die Bots von Microsoft, wenn du einen Zombie mit einem abgehackten Kopf als Screenshot postest auf Xbox Live. Aber lass da bloß keinen Nippel durchblitzen, dann schlägt der automatische Bot zu und sperrt dich und verwarnt dich.
Im Spiel?
Also nicht im Spiel, sondern du musst dir das so vorstellen, Xbox Live hat so was Ähnliches wie eine Timeline wie Twitter und Facebook. Und du kannst dort deine Screenshots von den Spielen, die du spielst. Und du kannst wirklich auch kein Bild von jetzt deinem Hund oder deiner Katze oder irgendwas posten, sondern nur von den Spielen, und aus den Spielen heraus.
Okay.
Sprich, das, was dir Microsoft tatsächlich verkauft hat. Also
es sind quasi Microsoft-Nippel, die dann von Microsoft zensiert werden.
Genau. Richtig. Und das finde ich, gelinde gesagt,
hört sich schlecht nach US-Amerikanern an.
Richtig.
Ich hatte die gleiche Geschichte, die wir auf Facebook auch schon seit Jahren beobachten, dass du noch so dämliche Kommentare abgeben kannst, ohne sanktioniert zu werden. Aber wehe, du zeigst ein bisschen nackte Haut, dann bist du sofort gesperrt und auf der Blacklist.
Also Automatismus ist ja schön und gut. Aber wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, dann sollte vielleicht auch irgendwie was Menschliches dabei sein. Und weil du das Thema Facebook gerade angesprochen hast, das Thema war ja diese Stillgruppen, also wo sich Mütter, die stillen, ne? Und ja, man stillt nun mal mit der Brust. Und da waren jetzt nicht hier voll die sexuellen Bilder oder so, sondern stinknormale, natürliche Sachen, was für jeden Europäer vollkommen normal ist, aber die Amis, die haben echt ein Problem.
Nicht nur eines.
Ich meine, sie haben momentan ein großes, orangenes, blondes Problem, aber also in New York, du musst dir das mal geben, gibt es, weil wir ja im Gadget-Bereich sind, es gibt ein Gadget für Mütter in New York in öffentlichen Plätzen, also Ämtern von der New York City irgendwas, gibt es sogenannte Stillpods. Das sind, so wie es sich anhört, also ein Pod ist ja, da denkt jeder an iPod oder HomePod oder was auch immer Pod von Apple. Das Design könnte vielleicht auch von denen sein. Das sind so weiße Kabinen. Da kannst du rein mit deinem Baby, um es zu stillen. Damit du deine Brust nicht in der Öffentlichkeit rauswuppen musst und sich andere dann angeekelt fühlen.
Ja, lass uns die Mütter aussperren.
Ach, sagst du nichts mehr. Das, also, das, ey, ja. Aber das ist diese Doppelmoral. Aber nun gut, nun gut.
Wir wissen ja auch alle, dass die Ü18-Industrie in Kalifornien fast so viel oder vielleicht sogar noch mehr Umsatz macht als das Silicon Valley. Da ist ein
unfassbares deswegen sage ich ja, diese Doppelmoral.
Aber don't show it. Don't go there. Ist halt so. Wir sind zum Glück in Europa.
Ja, wir können wenigstens Brüste sehen. Dafür haben wir dann die Problematik, dass wir Akte X nicht um 19 Uhr irgendwie über eine Smartphone-App, habe ich vorhin auf Twitter gelesen, wegen der Altersbegrenzung. Weil es gibt wohl manche Sendungen, die dürfen erst ab, ich glaube, 21.30 Uhr oder 22 Uhr gezeigt werden im deutschen Fernsehen. Und da ist es meistens wegen Gewalt. Also bei uns ist es genau andersrum. Mhm. Ich bin damit jetzt aufgewachsen, du ja auch.
Ich überlege, macht natürlich total Sinn in einer Welt, wo kaum noch ferngesehen wird und jede Serie zu jeder Uhrzeit gestreamt werden kann. Und da ist also Akte X schon echt, also ein ziemlicher Knaller.
Sehr human. Ja, die sind also wirklich human. Und ich bin nur froh, dass dieses nach 22 Uhr nicht bei Netflix, Amazon Prime und Co., weil das wäre so, ja, Stream on Demand, aber erst ab 22 genau. Uhr.
Und dann wechselst du die Timezone und bist wieder safe.
Ja. Genau. Aber das ist ja schön, wenn wir jetzt im europäischen Ausland sind, muss ja jetzt Netflix erlauben, dass du deinen Account verwenden
darfst. Ja, nicht nur Netflix.
Finde ich.
Sky, Amazon.
Genau, also jeder.
Alle Streamingdienste.
Richtig.
Ja.
Ja, bin ich ganz froh drum, weil ich bin im Mai bin ich in Holland und im Juni bin ich in Frankreich. Und holländisches Fernsehen schaue ich gerne, weil die strahlen nämlich in Deutsch, natürlich auch deutsche Sendungen, aber alles in Original Englisch aus und mit holländischen Untertiteln. Mhm. Und deswegen schaue ich wahnsinnig gerne Serien, auch im holländischen Fernsehen, weil sie einfach auf Englisch laufen. Ja,
das ist ein Grund, warum die alle ist verdammt gut. Das ist gut für viele, nicht nur Benelux, sondern auch nordische Länder. Und darum sprechen die auch verdammt gut Englisch im Normalfall, weil sie von Anfang an eben mit englischem Fernsehen aufwachsen. Ich glaube, der Grund dahinter ist, dass die Länder in der Regel so klein sind, dass es sich kaum lohnt, eine Übersetzung und herzustellen und einzusprechen. Und darum bleiben sie einfach bei der Lösung mit dem Untertitel, weil es billiger ist.
Schaust du Filme und Serien auf Netflix? Schade.
Also ich schaue ein bisschen.
Weil dann wäre dir vielleicht
meine Mädels hier gucken sehr, sehr viel Netflix und ich kriege dann immer wieder was mit, wenn ich mal gerade vorbeilatsche oder mal stehen bleibe. Aber aktiv schaue ich eigentlich keine Serien.
Okay, dann hast du sicherlich auch noch nie das Ende einer Episode oder eines Filmes dort gesehen, wenn die Credits, da laufen ja erst die normalen Credits von wer das Ding produziert hat, Musik gemacht hat, Drehbuch und so weiter. Und ganz am Ende kommt auf Netflix immer die Übersetzer und die Synchronstimmen für die jeweiligen Länder. Und weil Netflix ja weltweit ist, kommt dann Deutschland, Italien, Frankreich, USA, also alle Länder. Und ein Land sticht raus. Polen. Hast du schon mal einen polnischen Synchronstimme-Film gesehen oder eine Serie?
Bernd,
frag jetzt ernsthaft.
Dann antworte ich dir auch ganz ernst, nein.
Okay, weil bei uns ist es ja gang und gäbe, dass zum Beispiel der weibliche Charakter eine Stimme hat, der männliche Hauptdarsteller hat eine Stimme, der Nebendarsteller hat eine andere männliche Stimme und so weiter. In Polen wird die komplette Synchro von ein bis maximal zwei Personen für den gesamten Film.
Das ist ein Hörspiel.
Also das ist praktisch so wie, du siehst den Film, es ist praktisch wie so eine schlechte Live-Übersetzung von irgendeinem Sportevent, ne? Und jetzt macht er den Ball rein und dann hüpft der andere und hier wird gejubelt und die Menge rastet aus und die Frau kommt aufs Feld und sagt, ja, Schatz, du hast... Also alles eine oder maximal zwei Stimmen. Egal, ob männlich, weiblich, völlig egal. Also es können zwei Männer den gesamten Film...
Gott, das kann nicht gar nicht ernst sein.
Doch, das wird deswegen, weil also ja. Also,
ich kenne da jemanden aus Polen, da werde ich mal nachfragen, ob dem wirklich so ist.
Mach das bitte. Also ich hab jetzt schon öfters das gesehen und es ist einfach faszinierend.
Ich hatte bisher noch nie wieder die Idee, noch das Bedürfnis, mir Serien, Filme auf Polnisch anzuschauen, aber vielleicht hast du jetzt hier tatsächlich irgendwas geöffnet bei mir.
Also es gibt sicherlich das eine oder andere Beispiel auch auf YouTube da zu sehen. Okay, jetzt habe ich natürlich sehr viel wieder gelabert und auch das wollen wir etwas ändern im Gadgetfunk, weil wir sind ja ein Team. Der Carsten, der hält sich ab und zu immer noch zurück, weil der braucht ein bisschen Ansporn. Mhm. Damit er hier aktiv wird.
Der kleine Carsten traut sich.
Und der kleine Carsten möchte bitte ans Mikro.
Aber da ist immer der Bernd und redet.
Genau, und hält einfach nicht die Klappe.
Ist doch gut. Alles gut, Bernd.
Naja, wenigstens haben wir dann keine Stille. Und ja, genau. Ich schau mal in unseren schlauen Zettel, was bei dir da steht. Ach ja, stimmt. Du bist ja unser Apple-Fanboy. Also von uns beiden.
Appliger,
jetzt.
Appliger im Moment.
Oh. Apple-User.
Ja, warst du ja mal heftiger und kennst dich ja trotzdem gut aus. Ja, also, es gibt viele, viele Sachen von Apple, direkt und indirekt, die da in letzter Zeit aufgepoppt sind. Das eine Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, ist jetzt keine brandneue News. Wir nehmen ja hier am 12. April gerade auf. Die Meldung ist schon ein, zwei Wochen alt, aber finde ich sehr, sehr interessant, vor allem wenn man die Hintergründe sich anschaut. Die Lösung heißt Foxconn kauft Belkin. Warum ist das interessant und was hat das mit Apple zu tun? Also Belkin ist natürlich für mich sehr interessant, nicht zuletzt, weil ich da über 6 Jahre gearbeitet habe bei der Firma. Aber der Merger ist aus vielen Gründen spannend. Wer genau aufgepasst hat, hat wahrscheinlich schon festgestellt, dass Apple sich aus der Hardware mehr und mehr zurückzieht. In erster Linie betrifft es jetzt Netzwerk-Hardware und
Zubehör.
Hardware oder? Und Zubehör also, auch, ja. Also ich rede jetzt gerade von dem...
Weil iPhone ist ja auch
okay, Hardware. Okay, da hast du recht. Zubehör, Hardware.
Also deswegen, das ist so... gerade sind unsere Hörer vom Stuhl gefallen mit Apple macht keine Hardware mehr. Noch
Software. Es gibt keine Updates mehr. Nein, danke. Danke für den Tipp. Worauf ich hinaus wollte, waren die Router. Und der letzte AirPort Extreme Router, WLAN-Router, ist ja jetzt schon echt ganz schön in die Jahre gekommen. Wie alt ist der? 5 Jahre? 6 Jahre alt? Also auf jeden Fall kein Gerät mehr, was aktuellen Standards entspricht. Und nee, es ist, glaube ich, gerade mal Wireless Endstandard. Und da sind wir schon ziemlich lang drüber hinaus. So, wer jetzt aufgepasst hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass ein Gerät der Firma Linksys als Referenzrouter Access Point im Apple Store aufgetaucht ist. Und das ist nämlich ziemlich, ziemlich untypisch, weil Drittanbieter da nicht häufig und schon gar nicht so exklusiv reinkommen. Ja, das, wovon ich rede, ist das Velop-System von Linksys. Das ist die Lösung die auf Mesh-WLAN beruht. Das ist jetzt auch der neueste Schrei im WLAN-Bereich. Da haben alle Hersteller mehr oder weniger eine Lösung bekommen. Mesh heißt in dem Fall einfach mehrere Funkstationen, die alle miteinander verbunden sind und dadurch ein sehr, sehr stabiles Netzwerk aufbauen. Der klassische Aufbau ist, dass du einen zentralen Router hast oder einen zentralen Access Point, der von sich aus abstrahlt und alle Geräte mit ins Netzwerk holt. Bei diesen Mesh-Systemen, was übrigens auch von Sonos schon lange unterstützt wird, schaut es so aus, dass man mehr als zwei Funkstationen hat und jeder ist mit jedem verbunden. So, lange Geschichte, kurzer Kern. Dieses Gerät, diese Lösung ist im Apple Store aufgetaucht. Jetzt muss man dazu wissen, Foxconn, wahrscheinlich kennt keine Firma die Strategie von Apple besser als eben Foxconn als Hersteller von 80%, 90% aller iPhones.
Also die haben ja iPhones, MacBooks machen sie, glaube ich, auch, oder? Also die machen praktisch, also Foxconn ist ja so eine Art, ja, in diesem Shenzhen Electronic City, da wird ja praktisch fast alles Elektrische der Welt zum Großteil
Das ist unfassbar
produziert.
groß. Das sind
Also
Produktionsstädte.
das ist praktisch eine ganze Stadt, nur mit solchen Firmen, und Foxconn ist ein riesen, riesen Betrieb dort und ja, versorgt eine ganze Menge Hersteller mit der
Ja,
passenden
ist auch
Hardware.
nicht nur positiv in die Schlagzeilen gekommen in den letzten Jahren, gell?
Ja,
Ja,
Selbstmord und
ja.
so. Miese Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit.
Menschenrechte,
Richtig.
ja. Und die fangen jetzt an, eben nicht nur selber zu produzieren, sondern auch Firmen aufzukaufen. Und in dem Fall einen Hersteller von Zubehör wie Belkin. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ich habe nämlich eben von Linksys geredet. Linksys wurde vor ein paar Jahren von Belkin ebenfalls übernommen. Also es ist die gleiche Führung, nur sind die Brands noch voneinander getrennt. Ja, Belkin steht jetzt eher für Kabel und für klassisches Zubehör. Und Linksys deckt dann eben den Netzwerkteil zu weiten Teilen ab. So, Linksys ist schon im Apple Store. Gerüchte besagen auch, dass Apple mehr und mehr aus dem Zubehörmarkt rausgeht. Also da sprechen wir dann auch von Kabeln. Und genau in dem Moment taucht so eine Foxconn auf und holt sich so einen Hersteller, der genau diese beiden Geschäftsfelder abdeckt. Also finde ich unfassbar spannend, ja. Und
Aber war Bell, also ich weiß nicht, wer mir das mal erzählt hat und ob das totaler Bullshit ist. Oh, jetzt habe ich es natürlich auch noch auf Englisch
hey,
gesagt.
solange du nicht
Aber ja, okay. Aber hat Belkin nicht schon früher, also diese ganzen Kabel, die Apple als seine verkauft, hat Belkin da nicht schon die Finger drin gehabt und hat die praktisch sozusagen unter dem Deckmäntelchen produziert und Apple hat nur sein Logo drauf gemacht? War
Also
das
nicht in der Zeit, in
nicht
der ich
so?
dort gearbeitet habe. Belkin hat viel für andere
Okay,
Brands
dann war es
gearbeitet und da
BS.
gab es auch etliche Absprachen und das auch das passiert, wovon du gerade sprichst. Aber gerade bei Apple erinnere ich mich eher an die Thematik, dass es ein Riesenaufwand war und ein Riesenkampf, die eigenen Produkte gelistet zu bekommen und vor allem als
Okay.
Apple seinerzeit mit dem Lightning-Anschluss aufgeräumt hat. Meine Herren, war das ein Aufwand, da die entsprechenden Chipsätze zu bekommen, um zertifizierte Kabel anbieten zu können.
Okay, ja, dann bin ich wohl einem
Einem
Bären
Belkin
aufgesessen,
aufgesessen.
aber einem, ja, boah, der war flach, aber du wärmst
Ich
langsam
komme
dich
ganz
auf.
langsam auf Temperatur. Ich bemühe mich, ja.
Ja, also find ich spannend, weil die Strategie wirklich jetzt von Apple zu wissen oder versuchen oder zu denken zu wissen, was die machen, ist schon nicht einfach. Und ja, Foxconn, wie gesagt, hat ja 1,5 Beine in der Tür bei Apple, dadurch, dass sie so viel produzieren.
Die Roadmap kennt wahrscheinlich kaum ein Unternehmen besser als gerade Foxconn. Und die werden sich das genau überlegt haben. 866 Millionen Dollar, ja, da geht's dem guten Chad Pipkin und seinen nächsten Generationen nicht schlecht, sagen wir mal so.
Ja, und Foxconn kann sich's ja definitiv leisten. Also bei der Masse an Herstellungsdingern, was die da vorantreiben, für die also nicht nur die, wie gesagt, sie machen ja nicht nur Apple, sie machen ja noch eine ganze Reihe an anderen Dingen. Und
ja.
Ja, mal gespannt, was Apple die haben jetzt, muss ich sagen, ein richtig schickes neues iPhone rausgebracht. Beziehungsweise, also aktuelles, aber in der Edition Red. Hast du schon gesehen? Schaut richtig schick aus. Also die Farbe Rot steht im Telefon.
Von welchem redest du? Vom X oder vom 8er?
Ich habe nur die Rückseite gesehen, deswegen weiß ich jetzt nicht.
Ist das peinlich. Ich habe ein rotes 8er auf jeden Fall schon gesehen. War gewöhnungsbedürftig.
Okay.
Aber, ja, vielleicht Ferrari-Fans?
Naja, eigentlich ist er Red. Ich weiß nicht, wie. Das finde ich auch so ein bisschen typisch Apple. Sie schreiben mit dem Kauf von einem Red-Produkt unterstützt ja die AIDS-Hilfe. Also diese weltweite, ne? Deswegen gibt es ja Product Red. Und sie sagen, sie unterstützen sie damit, aber sie sagen jetzt nicht zum Beispiel, wie, ne, wenn du einen Kasten Bier kaufst, pflanzen wir einen Baum im Regenwald oder so, wie manche Bierhersteller das machen. Also die sagen jetzt nicht irgendwie 20% geht an die AIDS-Hilfe oder 5%.
Ganz pauschal, sie spenden was, aber geben keine Details preis, oder?
Genau, sie sagen einfach nur, mit dem Kauf dieses Produktes unterstützt du und Apple dann
die AIDS-Hilfe. Also es kann alles von 0,01 bis 10% sein.
Richtig.
Ja. Und, also ich glaube, das ist das schon immer detaillierter.
Ja. Hast du Möbel aus Schweden bei dir zu Hause?
Ja.
Ja, ich glaube, so ziemlich jeder war schon mal in dem Möbelhaus und hat bestimmt das eine oder andere Möbelteil. Und ich muss ja zugeben, also ich bin ja ein richtiger Expedit-Fan. Was es ja jetzt nicht mehr gibt. Das sind ja diese Regalsysteme, Regal- und Tischsysteme. Die wurden jetzt abgelöst durch Kallax, heißt es. Da gab es erstmal einen Aufruhr, aber letztendlich ist es dasselbe mit minimal anderen Außenmaßen, aber die Innenmaße, alles das Gleiche, funktioniert also so. Und IKEA hat ja schon mal im Elektrikbereich versucht, also mit ihren Flatscreens, da sind sie ja gescheitert, weil die Retourenquote einfach dermaßen hoch war. Sie bieten an kabelloses Aufladen, was ich nicht verkehrt finde, weil das nutze ich sehr gerne mit meinem Telefon und Apple unterstützt es ja auch mittlerweile. Und jetzt kommen sie mit zwei verschiedenen Bluetooth-Lautsprechern. Der eine ist mehr so ein, ja, stellt man sich typisch unstylisch vor, ist einfach ein Rechteck mit einem Griff dran und einem Drehknopf.
Also und, wie groß? Bluetooth-Lautsprecher? Ich denke jetzt eher mal an so kleine Knubbel für unterwegs.
Also der hat schon so, also der eine für mich relativ uninteressante, Der liegt bei 20 mal 8 mal 20 Zentimeter und wiegt ungefähr kurz unter 2 Kilo.
Doch schon eine ganz gute Ansage. Der Kleine Ja. 2 Kilo.
Der kleine, das ist der kleine.
Also nichts für unterwegs. So.
Und ja, du kannst ihn halt mit in den Garten nehmen. Dafür ist er gedacht, ne? So mit dem Griff und nimmst ihn einfach mit und stellst ihn auf den Balkon oder neben deinen Grill. Mach ich zum Beispiel, also jetzt nicht mit dem Teil, aber mit einem anderen. Ich nehme den immer dann runter mit in den Garten. Und weil ich einfach gerne, ich mag Kopfhörer, aber ich mag Kopfhörer eher, wenn ich am Computer arbeite. Das interessantere Modell, was ich richtig cool finde, das kleine soll so um die 50 Euro kosten, was jetzt auch kein immens teurer Preis ist. Kommt natürlich noch auf die Soundqualität an. Das mal komplett außen vor. Die größere Variante, die ist 30 x 11 x 30 Zentimeter und wiegt circa 4 Kilo. Das lässt schon mal einiges erahnen und kostet um die 90 Euro, also 89 Euro VK wahrscheinlich. Und das Teil ist dazu gedacht, also es kann entweder über Steckdose oder Akku betrieben werden. Und das passt natürlich perfekt in diese Expedit-Regale rein. Lässt aber noch einen Rand außenrum. Ja, sprich, weil du hast ja, glaube 39 mal 39 Zentimeter im Quadrat und jetzt hast du halt 30 mal 11 mal 30 und also ich habe ganz ehrlich, ich habe einen Docking Define Bluetooth Lautsprecher und den habe ich in einem Expedit-Regal drinnen stehen, weil der Lautsprecher ist schon geil vom Klang und vom Volumen. Der Klang wird aber logischerweise noch besser, wenn du ihn in dieses Expedit reinsetzt und dieser Hallkörper und die Form des Regals ist einfach geil. Und jetzt macht IKEA sowas selber.
Ja.
Finde ich interessant, sollte in den nächsten Wochen dann verfügbar sein. Mehr weiß man noch nicht, außer dass es eben Bluetooth ist. Ich gehe nicht davon aus, dass es in irgendeiner Art und Weise ja smart, Uschi-kompatibel oder sonstiges sein wird.
Ich habe es jetzt gegoogelt tatsächlich. Ja. Also es ist ein optischer Hingucker, nur bedingt, weil es ist wirklich sehr, sehr schlicht. Das ist eigentlich von vorne eine graue Fläche mit einem Drehknopf. Und was ich hier sehe beim Kleinen, es gibt einen Akku dazu, den man aber zusätzlich erwerben kann. Das ist dann auch nochmal 20.
Oh, okay. Wie typisch bei IKEA, ne? Kaufst den Schrank, aber die Türknäufe, damit du das Ding überhaupt aufkriegst, kosten nochmal 29 Euro. Ja, der kostet Euro.
Knapp 20 Euro wohl.
Okay.
Ein Akku, der 8 bis 10 Stunden Laufzeit verspricht, laut Hersteller. Für den Kleinen.
Ja. Für den Kleinen. Ja, gut, also die Akkulaufzeit muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also bei diesen ganzen Tragbaren, die ich bisher hatte, von ultra günstig bis schon etwas teurer, wurde ich bislang nie enttäuscht. Also der Docking Define hat mich letztes Jahr bei Wind und Wetter und Regen bei der Vatertagswanderung, wo wir übrigens als Familie mit dem Bollerwagen unterwegs waren, aber nur also so eine richtige Wandertour gemacht haben, nicht nur die Männer. Und da hatten wir die ganze Zeit diesen Docking Define auf dem Bollerwagen und
bei voller Lautstärke Marschmusik gehört.
Stimmung. Nein, ich muss zugeben, weil ich musste mich ja der Mehrheit unterwerfen. Das heißt, es war eine deutsche Playlist. Unter anderem auch mit Helene Fischer.
Jetzt hatte ich kurz gehofft, weil Rammstein ist ja auch deutsch, aber war klar, dass es jetzt anders kommt.
Ja, ich glaube, aber ich sag mal so, wenn du 3 Bier intus hast, dann kannst du das auch mal hören. Ich will jetzt keine Helene Fischer-Fans wissen oder so. Und das auch nicht. Alkohol.
Don't drink and drive Bollerwagen.
Ja. Apropos Bollerwagen, weil das passt jetzt so Einigermaßen. ich habe davon ein Bild auf Instagram gepostet. Und jetzt habe ich gestern gelesen, nee, heute habe ich gelesen, es kommt ja jetzt, manche haben es vielleicht schon mitbekommen, 25. Mai ist in Europa Stichtag für die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Ein schönes, langes Wort, das viele, viele Änderungen bringt für Unternehmen, die im Netz sind, aber auch Privatleute, die einen Blog betreiben, also ich zum Beispiel, oder unser gadgetfunk.de. Da sind viele Anpassungen in Bezug auf Datenschutz notwendig. Mhm. Wollen wir jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, weil wir können keine Rechtsberatung liefern. Müsst ihr euch wirklich auch selber durchkämpfen. Aber ein Punkt, der interessant sein dürfte, ist, dass ihr dann das Recht habt, bei Unternehmen Einsicht in eure Daten zu verlangen, was ihr mittlerweile zumindest auf Papier schon lange könnt. Aber jetzt wird's gesetzt, dass ihr auch die Möglichkeit habt, eure Daten mitzunehmen. So. Und deswegen bekommt Instagram eine Exportfunktion demnächst. Also sprich, wo ihr nicht nur eure Bilder, sondern angeblich eure gesamten Daten. Also sprich, alle Kommentare, die Kommentare wahrscheinlich wieder nicht, weil das sind ja weder die Daten von anderen, aber euer, zum Beispiel, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, irgendein Autobild habt und Hashtag Sunday Car oder was weiß ich, das könnt ihr dann in einem Datensatz exportieren. Facebook bietet ja so eine Exportfunktion an. Ich habe die aus Gag mal letzte Woche ausprobiert. Das ist schon krass, was du da für Paket bekommst.
Dem ist groß, habe ich also, auch gemacht, Alter.
Ja, das ist echt heftig. Also, und jetzt ist ja Datenschutz in aller Munde und was weiß welche Firma über dich. Und da kam auch gestern oder vorgestern irgend so eine Dokumentar, nee, keine Dokumentarsendung, so eine reißerische Sendung auf einem Privatcenter.
Das ist ja fast das Sender, Gleiche.
Wo es, was Google alles über dich weiß. Und meine Frau so, hey, das ist krass. Google kann dir sagen, wann du in welchem Restaurant um wie viel Uhr warst, wann du heimgefahren bist und ob du irgendwelche Bilder gemacht hast und was du an dem Tag gesucht hast. Da sage ich, ja, nennt sich Standortverlauf und Zuverlauf.
Kann man schon seit Jahren einsehen.
Also ja, war für Leute,
die sind versteckt und schwer zugänglich. Das haben sie jetzt gelockert.
Richtig. Das haben sie gelockert und wenn ihr einfach mal nach My Activity googelt, dann führt es euch darauf. Wichtig ist dabei, ihr müsst zum Beispiel dem Standortverlauf auch zugestimmt haben. Also wenn ihr dem nicht zugestimmt habt, dann werdet ihr da auch keinen Standortverlauf sehen. Ich habe es für mich damals aktiviert, weil ich ziemlich viel in Deutschland hin und her gehüpft bin. Und es hat mich einfach mal interessiert. Und es ist jetzt für mich privat super einfach, da mal reinzugucken. Hey, 2013, wo war ich denn da überall? Was habe ich denn gemacht? Weil ich bin alt und vergesse viel.
Fängst du schon wieder an, Bernd?
Und so entdecke ich. Ja, aber so entdecke ich alte Sachen neu. Aber wenn man natürlich sehr bedacht ist auf seine privaten Daten, dann sollte man das vielleicht mal prüfen, ob man nicht zufällig irgendwann mal, vor allem wenn man ein Android-Handy hat und eine Google-App aufgerufen hat und dann kam dann irgendwann mal, möchten Sie den Standort verfolgen, bla, und man gibt Ja ein, boom, aktiviert.
Ja, weil man es in dem Moment eventuell also sinnvoll nutzen kann oder auch braucht und peng, vergisst das zu deaktivieren und lässt die Jungs sammeln.
Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Zum Beispiel weil ich bekomme wirklich alle paar Wochen eine Mail von Google, Da steht, hey, du hast übrigens deinen Standortverlauf noch aktiviert. Wenn du den abschalten willst, dann klick diesen Link. Meine Frau, die den auch aktiviert hat, kriegt diese Mails nicht.
Mhm.
Also, keine Ahnung. Offensichtlich gibt es eine Art von Erinnerungsmechanismus.
Den man vielleicht auch wieder, aber da bin ich überfragt.
Aber das wäre jetzt... Den kannst du wahrscheinlich auch wieder deaktivieren.
Irgendwo erinnere rechts mich unten mehr. Wird das möglich sein, aber ich könnte es spontan auch nicht sagen.
Ja. Worauf ich dann mit Instagram und dem Export und dem Datenschutz und so weiter hinaus wollte, ist, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten viele, viele Mails von unseren Unternehmen bekommen, mit denen wir irgendwas mal gemacht haben, weil wirklich jeder, der mit einem Europäer irgendwas zu tun hat, muss sich daran halten. Das heißt, Microsoft überarbeitet zum Beispiel die Kinder-Accounts. Facebook, ja, sitzt ja sowieso jetzt im Hotseat mit seinen verkauften Daten und muss sich da auch verändern und. Also es wird eine Menge Neues auf uns
ja,
alle
zukommen. Ja, aber es wird auch auf der anderen Seite vertrautes sind. Verschwinden, fürchte Definitiv. Ich, weil die Regularien ja wirklich knallhart sind. Und wenn man da nicht in der Lage ist, wirklich in Richtung Security und Consulting zu investieren. Ich kann mir vorstellen, dass das viele kleine Shops erwischen wird. Oder was heißt erwischen? Oder dass viele kleinere Shops von sich aus das Handtuch werfen werden, weil sie sagen, den Aufwand kann ich nicht treiben.
Ja. Ja. Richtig. Also meine Frau hat mir jetzt vor ein paar Tagen erzählt, da ist so ein handwerklicher Hobby-Shop, nenne ich es mal. Die gehen also in den Wald und suchen sich Äste und Wurzeln und verarbeiten die dann zu Objekten,
Deko,
die du hinstellst, hinhängst. Männer sagen dazu Staubfänger. Aber ja, es ist Deko. Und die machen wirklich tolle Sachen, muss ich auch als Mann zugeben. Und die haben jetzt gesagt, Online-Shop machen wir zu. Wir sind viel im Wald. Wir sind viel in unserem Laden, um euch zu helfen, um euch zu beraten. Und die geben Schulungen und Kurse und alles. Und die können sich einfach es nicht leisten, Rechtsberatung und wirklich den Shop so bombensicher zu machen, dass sie möglichst keine Abmahnung bekommen. Und am krassesten fand ich den Satz, da stand dann Zitat, wir lieben unsere Kinder, wir lieben unser Haus, wir lieben unser Auto und ja, wir möchten alles behalten. Und das ist eine traurige Aussage, weil es einfach so ist in Deutschland. Also Thema Abmahnungen, du kannst in Deutschland online praktisch keinen Fehler machen, ohne dass er dich höchstwahrscheinlich sehr schnell sehr viel Geld kostet.
Das Potenzial hat dich viel Geld zu kosten.
Und ja, ist richtig. Korrekt. Und da gefällt mir das Schweizer System besser, aber ja, und da kann ich, so wie du sagst, es wird, ich weiß jetzt von diesem Shop und es wird sicherlich viele andere Webseiten, Blogs, ich meine, selbst ein Katzenblogger braucht jetzt eine Datenschutzerklärung und eine Möglichkeit zur Datenlöschung und. Das ist einfach, für Unternehmen kann ich es vor, ne, für Unternehmen akzeptiere ich das. Also wenn jemand richtig kommerziell entweder mir Sachen verkauft oder durch Werbeanzeigen, also so, ja, sowas wie Facebook und Online-Shops und so weiter. Aber ich sag mal, der Katzenblogger von nebenan.
Ja, bitte. Ist verrückt. Also, ist total verrückt.
Ah! Also ich hab meiner Frau gesagt, weißt du, ja, wir haben diese Cookie-Hinweise, mit denen leben wir ja jetzt mittlerweile. Ich habe ja irgend so einen Ad-Blocker bei mir, der mir diese Cookie-Hinweise auch wegblockt und akzeptiert. irgendwann kommst du auf eine europäische Webseite. Bevor du irgendwas siehst, hast du eine Liste mit 5, 6 Checkboxen, die du alle abhaken musst. Am besten noch eine digitale Signatur, ich stimme zu, und erst dann darfst du rein. Und dann ist der ganze Sinn und Zweck wieder dahin. Ich meine, wer hat sich bitte mal die Lizenzbestimmungen für eine Software, die er gerade runtergeladen hat oder gekauft hat und installiert? Wer liest sich 30 Seiten in 8 Pixelgröße
juristischen Text durch?
Um dann unten endlich zu sagen, ja, stimmt, du, installier den Dreck endlich.
Mhm. Ja, die wenigsten.
Ja, also ich muss es zugeben, ich habe noch nie in meinem Leben eine dieser Lizenzbestimmungen, außer es ging darum, wenn ich für das Büro irgendwas gekauft habe, darf ich das Ding auf einem Rechner installieren, darf ich es auf mehreren Rechnern installieren, aber nur jeweils einmal nutzen. Also sprich, kann ich mit einer Lizenz mehrere Installationen machen, aber ich benutze sie mal auf dem Rechner, mal auf dem, mal auf dem. Ja. Das war das Einzige, was ich dann immer, aber da habe ich dann gezielt danach gesucht und habe garantiert nicht den Rest durchgelesen.
Ja, Bernd, da müssen wir gar nicht diskutieren. Also das ist totaler Irrsinn.
So, jetzt haben wir so einen stille Punkt.
Ja, ich warte auf deine Fortsetzung.
Welche Fortsetzung? Nein, also
bisher kam doch immer noch was.
Ja. Oh. Doch, eine Sache habe ich noch. Dann habe ich meine Monologe durch. Vielleicht.
Mal schauen.
Und zwar Thema Smart Home ist ja bei uns beiden interessant und ich bin ja ein fauler Mensch, beziehungsweise ich genieße es im Alter, ich habe es wieder getan, Dinge zu automatisieren. So, und jetzt hat mir die Firma Rademacher freundlicherweise etwas zur Verfügung gestellt. Ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt, aber an dieser Stelle nochmal kurz. Smart Steckdosen, einen Homepilot und so weiter. Wenn das Ganze komplett installiert ist und im Betrieb, werden wir sicherlich nochmal ausgiebig darüber reden. Nur so viel sei gesagt. Unter anderem habe ich auch einen schicken Rollo-Motor mit Smartphone-Anbindung beziehungsweise mit Sensoren-Anbindung. Also wenn draußen zu warm wird, geht der Roller automatisch runter. Oder wenn es regnet, je nachdem, kannst du alles einstellen. Inklusive If-This-Then-That-Service. Dazu später mehr. Problem an der Sache ist, ich konnte dieses geile Teil bisher noch nicht einbauen, weil ich in einer Wohnung wohne, die nicht Standard ist.
Sprich. Natürlich. Warum solltest du auch Standard machen? Aber nochmal kurz Verständnisfrage, Bernd. Du hast einen Motor, der dich davon befreit, an diesen Gurten ziehen zu müssen und dein Rollo rauf und runter zu lassen, oder? Habe ich das so richtig verstanden?
Richtig. Genau. Also das Ding ist, kannst du dir vorstellen, also es ersetzt im Normalfall ist es eine Sache von 5 Minuten. Du machst die 2 Schräubchen ab, die jeder Rollo hat, wenn es in diesem, in der Wand versenkt ist, diese wo der Gurt halt aufgerollt wird, machst du diese 2 Schräubchen ab, ziehst das Ding raus, hältst es, weil sonst schnallt dir diese aufgespannte Gurt um die Ohren. Dann löst du diesen Gurt, nimmst das Rademacher-Teil, hängst den Gurt wieder ein, Schrauben wieder drauf, fertig. Also es ist wirklich so einfach, wenn man ein Standardloch in der Wand hat, was praktisch bei uns hier in der gesamten Wohnung nicht der Fall ist. Also wir haben aus irgendeinem unerklärlichen Grund so ganz kleine, ich würde mal sagen, die haben die Hälfte eines deutschen Standards.
Okay.
Für diesen Einschub. Und deswegen kann ich jetzt nicht einfach das Teil raus und ersetzen durch das Rademacher-Teil. Aber ich habe schon weil meine Frau hat es mir verboten, die Wand aufzuklopfen. ich muss die ja nur, ich muss ja diesen Kasten, der da drin ist, wo das Ganze dann verankert ist immer, den muss ich austauschen. Das Teil habe ich. Ich habe den Bauschaum. Ich habe auch einen Meißel. Ich könnte. Aber meine Frau sagt, nö, sonst haben wir ein drittes Fenster im Wohnzimmer.
Vertraut ihr nicht.
Nein, ich muss auch zugeben.
Sie hat auch überhaupt keinen Anlass wahrscheinlich dazu.
Will ich jetzt keinen Kommentar dazu abgeben.
Aber es gibt ja eine Lösung. Darauf wollte
genau.
ich hinaus.
Also ich habe jemanden an der Hand, der hat nur gerade sehr viel zu tun. Und sobald der Zeit hat, der hat es nämlich wirklich drauf. Der hat bei mir schon einiges hier in der Wohnung gemacht. Und da sind alle zufrieden damit. Ich auch, weil ne, Dinge, die du dann halt öfters benutzt oder siehst, sollen schon gescheit ausschauen. Weil sonst sagst du jedes Mal, guck, da habe ich nicht den und so weiter.
Damals, als Fatih den Hammer in der Hand hatte. Aber das heißt, du kannst dann komplett automatisiert dein Lichteinfall regeln.
Richtig.
Also du kannst klassische Smart-Home-Einbindung.
Ja, ne? Aber es geht viel, 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 viel weiter mit dem Teil. Es ist, also das Ganze ist über den sogenannten Homepilot von Rademacher wird das Ganze kontrolliert. Kannst dir vorstellen, eine Blackbox, die an deinem Router hängt. Und diese Blackbox kommuniziert dann mit allen Rademacher-Geräten, die du im Haus oder der Wohnung sitzen hast. Sei es Kameras, Garagenöffner, Steckdosen, Lichtschalter,
das alles. Das ist halt nicht untypisch, dass man da ein zentrales Steuerungsgerät dazwischen schaltet.
Aber dieses Teil hat einen geilen Webserver. Das heißt, du kannst mit jedem Computer, Smartphone, Tablet, ohne dass du irgendeine App installierst, gibt es zwar, aber ohne dass du irgendwas installieren müsstest, kannst du auf den Homepilot im Browser zugreifen. Und dann geht der Spaß richtig, richtig los. Du kannst nämlich so Sachen zum Beispiel, also was ich jetzt schon eingestellt habe. Frühs um 6.30 Uhr unter der Woche gehen zwei Lichter im Wohnzimmer automatisch an, weil dann meine Frau aufsteht, um den Kleinen für den Kindergarten fertig zu machen. Um 6.15 Uhr geht ihr Schlafzimmer Licht an, Nachttischlampe mit dem Wecker, auch über die Smart-Steckdose gemacht. Und du kannst total funky Kombinationen dann machen. Du kannst dir Szenen entwerfen. Zum Beispiel kannst du, was weiß ich, nennen sie jetzt Kinoabend. Kinoabend heißt, bitte Homepilot, im Wohnzimmer machst du den Rollo runter. Du machst die hintere Beleuchtung, die nicht hinter dem Fernseher ist, an. Du schaltest den Receiver an und.
Okay, ja. Und in dem Moment, wo IFTTT dazukommt, sind den freaky Ideen ja auch keine Grenzen mehr gesetzt, nicht? Wenn Bayern ein Tor schießt, fahre den Rollo dreimal rauf und dreimal runter.
Zum Beispiel. Und was ich besonders cool finde, ist, du kannst, wie gesagt, ist alles kann, nicht muss. Du kannst auch ganz klassisch an diesen Controller hingehen am Fenster und eine Taste drücken für runter und rauf. Ne? Geht also, du musst nicht alles über eine App.
Das ist ja dann immer ein bisschen das Problem teilweise, nicht, wenn die App bei dir installiert ist und du bist unterwegs und dann muss idealerweise immer noch.
Dann braucht die Frau auch die App, aber zum Beispiel mein Sohn.
Richtig.
Deswegen ist in diesem Kit von Rademacher gibt's ganz normale Taster, also so programmierbare Schalter.
Ja.
Und die gibt es einmal als mit einer kleinen Lithium-Batterie, also die hält echt ewig. Und dann bappst du das einfach an die Wand, wo du diesen Schalter haben möchtest. Und ich habe jetzt so einen Sechsfachschalter im Wohnzimmer.
Ach, der arbeitet dann auch über Funk.
Richtig, genau. Das ist dann so richtig. Mit dem Homepilot kann ich ihn wieder programmieren. Ich hab zum Beispiel dann ein paar Szenen draufgelegt. Und jetzt kann auch mein Sohn einfach Knöpfchen drücken und es macht die Lichter an und aus.
Und was für eine Funkverbindung liegt da dahinter?
WLAN. Also alles im Gesamten ist alles über WLAN. Ich gehe mal davon, ich habe die technische Dokumentation so gar nicht im Detail, aber ich denke mal 2,4 Gigahertz, weil es wird ja nicht viel Bandbreite, es werden ja in Anführungszeichen nur Steuersignale zum Auslösen geschickt an die jeweiligen Geräte. Und in Bezug auf jetzt eben diesen Rollo, wo ich so richtig, richtig scharf drauf bin, weil es wird im Wohnzimmer sein und wir haben südausgerichtetes Wohnzimmer und das wird richtig spannend, weil du kannst auch mit Morgendämmerung und Abenddämmerung das Ganze steuern lassen. Du gibst also deine Postleitzahl im Homepilot ein und dann hat er halt hier so, gibt's ja weltweit, ne, die wann geht die Sonne auf, wann geht sie unter und du kannst das Ganze dann noch zusätzlich definieren. Also du sagst zum Beispiel Abenddämmerung, yo, aber frühestens eine Stunde nach Einsetzen der Abenddämmerung, aber spätestens um 8.45 Uhr ist der Rollo unten, komme was wolle. Mhm. Jo, und das finde ich natürlich krass. Und und vor allem das Wohnzimmer, weil der Rollo ist schwer und groß und ich bin faul und alt und außerdem ein Geek. Und da freue ich mich richtig drauf, wenn endlich die Wand aufgekloppt ist und der neue Mauerkasten drin ist und endlich der Rollo per Automatik.
Mhm.
Da freue ich mich echt drauf.
Ich bin gerade ein bisschen schweigsam, sorry, weil ich versuche rauszukriegen, wie das mit dem Funk ausschaut. Und ich widerspreche dir jetzt einfach mal, obwohl ich natürlich keine Ahnung habe. Ich glaube nicht, dass das WLAN ist. Ich glaube, das ist eine proprietäre Funklösung. Ist aber irrelevant am Ende vom Tag.
Okay.
Weil immer nur von Reichweite gesprochen wird und an einer Stelle 20 Meter Reichweite als Minimum angegeben wird. Das hört sich nicht nach WLAN an. Und das ist vielleicht sogar am Ende auch gut, weil du hast ja beschrieben, was für eine Produktvielfalt und Produktfamilie da dahinter stehen kann, wenn man sich dem System anvertraut. Und da ist es wahrscheinlich sogar besser, wenn es nicht über herkömmliches WLAN läuft, sondern eventuell auf einer anderen Funkfrequenz, die stabiler angesteuert werden kann. Aber das waren jetzt meine fünf Schlauchzapfen.
Werde ich auf alle Fälle nochmal dann, wenn ich das Ding wirklich mal rundum vorstelle, wenn alles eingerichtet ist. Und ich glaube, da mache ich dann auch definitiv mal so ein Rundgang-Video YouTube. Da wird sich's nämlich richtig anbieten, einfach mal zu demonstrieren. Und wie gesagt, es sind so Kleinigkeiten wie dieser Taster, den ich einfach genial finde, weil ja, ich mag mein Smartphone, aber trotz Fingerabdruck, trotz Entsperren und was weiß ich und Verknüpfung auf die Homepage und. So, keine Ahnung, du kommst ins Wohnzimmer und drückst auf eine Taste am Eingang. Ist einfach leichter, schneller, bequemer. Egal, wie toll eine App ist
oder nicht. Das ist auch ein Trend, der sich im ganzen Markt ein bisschen nachvollziehen oder nachverfolgen lässt. Klar, die App ist ein Muss, aber ich stelle immer häufiger fest in letzter Zeit, dass die Hersteller Lösungen mit anbieten, die einen von der App befreien. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade auch an das, was die Firma Nanoleaf da mit ihren neuen Panels vorgestellt hat, auf der CES und jetzt auf der Light and Building. Die werden zum Beispiel auch einen Bewegungssensor haben. Das heißt, du hast dann Panels, die du nicht über die App steuern musst oder über einen digitalen Sprachassistenten, sondern du kannst hingehen, raufwischen, dann ändert sich die Farbe und du wischst zur Seite und du hast die nächste Szene aktiviert auf die Weise. Also ich denke mal, das spielt in die gleiche Liga rein, dass die Hersteller sich Gedanken machen, die Nutzer ein Stück weit zu befreien von diesem App-Wahnsinn, den wir alle auf unseren Handys haben.
Ja, ich hab nämlich mittlerweile, weil ich so verschiedene Hersteller ausprobiert habe, verschiedene Lichtmechanismen. Ich glaube, das hatten wir schon in einer Folge, dass ich so einen Ordner habe, wo Smart Home, wo halt immer mehr Apps dazukommen.
Ich glaube, das war die Null-Folge.
Ja, das ist echt Wahnsinn. Du klickst dann drauf, denkst dir, wie mache ich jetzt das Badlicht auf blau? Welcher Hersteller habe ich jetzt gerade hier? Gut, das Problem werden die wenigsten haben, dass sie eine Mischung aus, keine Ahnung, 10 Herstellern, sondern man wird sich für ein Lichtsystem und vielleicht für ein, keine Ahnung, anderes Restsystem entscheiden, anstelle von 3 Lampen von dem, 4 Lampen von dem und eine von dem.
Es sei denn, man hat ein übergeordnetes Steuerungssystem, wie zum Beispiel ein Apple HomeKit, das als einheitliche Steuerplattform fungieren kann. Dann kannst du unterschiedliche Hersteller mischen, aber das ist ja, da reden wir auch seit der Nullfolge drüber. Die Bestrebungen sind da, aber es ist einfach noch schwierig und es funktioniert nie zu 100%.
Ja.
Und wo wir gerade HomeKit sagen, was ist denn dein Eindruck von HomeKit als Technologie oder als Plattform grundsätzlich?
Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es ja damals mitbekommen, was es alles können soll. Und die Idee dahinter finde ich natürlich absolut genial. Habe ich aber zu meiner Schande null weiterverfolgt. Also absolut null.
Also ich habe es ein bisschen weiter verfolgt, aber mein Eindruck ist auch sehr, sehr gemischt. Mein Eindruck war, dass es losgegangen ist wie ein Waldbrand und jeder hat nur HomeKit, HomeKit, HomeKit geschrien. Dann war in der ersten Stufe, glaube ich, die Zertifizierung extrem schwer, dass Apple da von sich aus die Tür zugemacht hat. Und danach war mein Eindruck eigentlich, dass das Kind nicht weiter gepflegt worden ist, sondern die Technologie gab es und die Hersteller haben sich darum bemüht, die Zertifizierungen, die dann irgendwann nicht mehr ganz so schwierig zu bekommen waren, auch einzufordern. Aber es gab wenig Entwicklung in dem ganzen Bereich. Ist mein persönlicher subjektiver Eindruck. Aber das deckt sich ja auch zum Beispiel ein bisschen mit dem, was wir jetzt beim HomePod gerade sehen. Ja, das ist ja auch ein hochgejatztes Produkt, was ganz offensichtlich auch, ich wollte jetzt sagen, hinter den Erwartungen zurückbleibt. Das kann man natürlich nie sagen. Also die verkaufen schon sehr, sehr gut Stückzahlen, aber sie räumen den Markt halt schon lange nicht mehr so auf, wie es damals zum Beispiel mit dem Lightning-Anschluss war, wie es mit dem iPad oder dem iPhone war. Mein Empfinden ist, dass die Geschwindigkeit da ganz schön nachgelassen hat. Ne? Kam ja als auch kürzlich Meldungen, dass der HomePod in den verkauften Einheiten
nicht,
wahrscheinlich wird er billiger in nächster Zeit.
Meinst du? Oder wird ja, weil.
Ja, ich meine, Bernd, das Ding kostet 350 Euro und hat welche wirklichen Vorzüge? Es arbeitet mit Siri, also damit sind wir wieder beim HomeKit.
Hey, du hast eins der Worte gesagt, aber wahrscheinlich.
Ja, das hat eh keiner aktiviert. Für die brauchen wir übrigens auch einen Namen. Ja, dann haben wir Uschi, ihre Freundin mit A und den anderen. Es ging ja durch die Meldungen so ein bisschen. Die Verkaufszahlen, wenn man die mal vergleicht, lesen sich schon interessant. Ne? Also Apple hat von dem HomePod am ersten Tag, es waren glaube ich 5.200 Einheiten verkauft. Was jetzt schon mal ganz, ganz gut ist. Aber dann pass auf, Tag 2 500 Einheiten, Tag 3 200 Einheiten. Ja, im Vergleich dazu.
Weltweit oder in Deutschland?
In Deutschland werden sie erstmal ein bisschen später verkaufen. Ich glaube, da ist der Verkaufsstart auch schon zweimal verschoben worden.
Okay. Aber.
Das Ding gibt es momentan nur in USA. Ja, und als der Echo Show zum Beispiel rauskam, das habe ich mir hier mal rausgesucht als Vergleichszahlen, Tag 1 7500 Einheiten, Tag 2 3500 und Tag 3 waren es immer noch 1500 Einheiten, die da über den Ladentisch gegangen sind. Und das ist natürlich schon ein massiver Unterschied.
Ja gut, aber der Echo Show ist ja eine ganz andere Klasse, also günstiger.
Ja, wir reden nicht von Umsatz, und, wir reden einfach nur von verkauften Zahlen.
Ja. Ja. Interessant wäre ein Vergleich mit dem vom großen Suchmaschinenhersteller Home Max. Das ist ja auch ein $400 Smart Lautsprecher.
Ja.
Multi-Room Wi-Fi Speaker, was weiß ich, $399. Der auch anständig Bums und der Google Chromecast und natürlich die ganzen Home-Funktionen inklusive hat. Das wäre meiner Meinung nach dann schon so ein 1:1 Vergleich. Also man kann schon vom Preis und der Bauweise vom Gleichen sprechen.
Ja, das ist ja das Pfund, mit dem Cupertino in dem Fall wirbt, nicht? Tolle Klangqualität und SIRI-Anbindung. Aber also so ganz überzeugt mich das Konzept in dem Fall nicht. Weil, zumal auch, weiß nicht, ob dir das klar war, der HomePod unterstützt nur die Apple-Musikdienste. Also Spotify zum Beispiel,
ja, das ist,
kriegst du nicht auf das Ding. Ja.
Okay.
Was sie auch noch nicht gelöst haben, ist Multiroom oder zwei von den Dingern zum Stereopaar zu verknüpfen. Also soll nachgeliefert werden, ist aber Stand heute noch nicht verfügbar, diese Features. Und
ja, das ist,
für ein Gerät,
ja,
das $350 kostet, ich bin mir nicht sicher.
Ja, aber das ist halt dieses, ich sag jetzt mal, Premium-Preis, den du einfach zahlst, nicht unbedingt, um alle Features zu haben.
Ja.
Also, wenn ich mir da den Home Max anschaue, also ne, Stereo, Multiroom und da er Chromecast kompatibel ist oder eingebaut hat, ist er sofort Multiroom. Und
ja,
ist aber halt kein Apple-Produkt. Und ich finde, dass Apple kann es sich vielleicht jetzt noch leisten, sowas wie Spotify nicht unbedingt von Haus aus sofort anzubieten. Aber die Leute werden halt immer mehr aufwachen, meiner Meinung nach. Also ich finde es gut, dass ich auf meinem Gerät mehrere Musikdienste verwenden kann.
Ja, natürlich.
Weil ja, es ist, und das, also ich glaube, ich habe es auch erzählt, ich war so froh, wie ich auf einmal herausgefunden habe, dass ich auch Radio über mein Ding
Bild aus meinem Kopf.
Von Google.
Ja,
ich brauche nicht einen Namen.
Gargamel. Bis ja, wir die Vorschläge aus der.
Ja, also, dass ich über Gargamel einfach, ja, Radio hören kann.
Ja.
Und das finde ich einfach geil.
Ja, aber das ist der Grund, warum man sich solchen Gerätschaften anvertraut und sich diese Technologie ins Haus holt. Und wenn ich es hier so sehe, dass, ich meine, ich habe Spotify, meine Kinder haben Spotify, und wenn ich sehe, diese beim dann doch recht hochpreisigen Gerät, wird Spotify dediziert ausgeschlossen, gefällt mir jetzt nicht. Ja? Und zwei zusammenzuschließen und Stereobeton hören, kann ja jetzt auch kein Hexenwerk sein. Aber da sind sie wirklich ganz hart in ihrem eigenen Kosmos gefangen und wahrscheinlich wollen sie es auch. Und schauen wir uns an. Also ich kann mir eh vorstellen, dass die nur schwer Schritt halten können mit vor allem Amazon Echo, weil die sich jetzt einen dermaßen Vorsprung herausgearbeitet haben. Ob das überhaupt jemals einholbar sein wird, ich glaub's nicht, fällt mir schwer zu glauben.
Also ja, das Amazon-Universum ist schwer zu übertreffen. Also die verschiedenen Varianten, die Geräte, die Kombinationen, die Verknüpfungen, jeder Zubehörsteller, der was auf sich hält, der muss Uschi unterstützen.
Uschi und Gargamel.
Ja, also vor allem aber Uschi muss, ja. das ist ein absolutes Must-Have. In irgendwelchen Smart-Home-steuerbaren Geräten muss Uschi funktionieren.
Ich habe mir hier mal so ein paar Analystenzahlen rausgeschrieben. Ich meine, wir beide wissen, was man von Analysten zu halten hat. Aber der Vergleich ist sehr, sehr interessant zu sehen. Also der geht von verkauften Einheiten aus. Und hier muss man natürlich auch immer wieder gucken, wenn wir von Amazon reden. Es gibt unterschiedliche Geräte in unterschiedlichen Preisklassen, aber seine Prognose ist Apple 7 Millionen Einheiten in 2018, Amazon 29 und Google immerhin 18. Für 2019 geht er aus von 11 Millionen Apple, 39 Amazon und 32 Google.
Ja, cool, einfach.
Und da tut sich ja schon ein riesiger Spalt auf. Ich meine, das Ding kostet auch dreimal so viel wie die anderen im Schnitt. Von daher werden sie beim Umsatz immer in den vorderen Plätzen landen. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Das andere ist ja die User Experience und die verbreitete Menge in der Bevölkerung oder in den Bevölkerungen kennen.
Ja. Also, ja, wird auf alle Fälle spannend und bevor wir jetzt zum Ende kommen, wolltest du noch was loswerden?
Na, ich habe vor allen Dingen noch ein kleines Gadget,
Stimmt.
Da. Und zwar habe ich das kürzlich auf einem kleinen Kongress, habe ich jemanden kennengelernt, der hatte eine Visitenkarte mit NFC-Chip drin. Sagt ihr das was, Bernd?
Ja, NFC? Natürlich. Als
End-User
wächst du praktisch auf mit NFC, also Near Field Communication.
Ja, das ist ein kleines Funkübertragungsprotokoll. Mhm. Basiert drauf nicht, du hast einen passiven Teil, das ist in dem Fall ein Speicherchip, und du hast einen aktiven Teil, das ist im Normalfall ein Smartphone oder ein Tablet. Und diese Firma kann man finden im Internet unter BusyCards, BIZY.cards, stellt Visitenkarten her, die einen NFC-Chip integriert haben. Und der Clou dabei ist, dass man den natürlich entsprechend programmieren kann. Da kannst du dann deine Kontaktdaten hinterlegen, da kannst du dein Profilfoto, Internetadressen, GPS-Koordinaten, LinkedIn und Xing-Profile, was auch immer, oder Texte hinterlegen. Und du musst die Visitenkarte eigentlich nicht mehr aus der Hand geben, sondern es langt, dass du dein Smartphone nah an die Visitenkarte ranhängst. Und peng, geht eine App auf und du hast sämtliche Daten. Und zwar sauber und schön aufbereitet. Und ja, kommst eben in dem Fall nicht mit oder mit zumindest einer Visitenkarte weniger von der Messe wieder heim. Ja, das ist ja immer der Stress. Wer war das? Oh, was war das für ein Gesicht bei der Visitenkarte? Und wie kriege ich die ganzen Kontakte jetzt in mein CRM-Tool oder zumindest in meine Datenbank? Und darum fand ich die Idee eigentlich so sympathisch.
Die Idee finde ich auch gut, nur das ist ja praktisch für alle außer Apple.
Das war auch mein erster Gedanke, aber nee. Ich musste noch einen Zwischenschritt
geben. Es gibt bestimmt einen Adapter für iPhones, oder?
Ja, von Belkin, Foxconn. Nein, Tatsache. Ich musste mir lediglich eine NFC-App installieren. Die gibt's im App Store umsonst. Ja, die kostet auch nicht viel Datenvolumen. Und nachdem ich die geöffnet hatte, hat er die Karte an mein iPhone 7 gehalten und peng, war alles da.
Moment. Habe ich jetzt irgendwie was verpasst oder seit wann blamiere ich mich jetzt gerade? Kann NFC?
Nein, du blamierst mich, weil ich dir die Frage nicht beantworten kann, wie es funktioniert.
Ist da ein QR-Code mit dabei? Irgendwo auf der...
Nö. Nein.
Weil, soweit ich weiß, das Nein, NFC, das ist, was doch verbaut ist bei den iPhones, kann gar nicht benutzt werden, sondern ist nur für Apple Pay. Oder haben die das geändert?
Es kann benutzt werden, ganz offensichtlich. Ich habe mir die erstbeste NFC-App aus dem Apple Store geholt. Und es hat auf Anhieb funktioniert.
Oh, wow. Dann bin ich...
Was sonst hätte ich es hier nicht in den Podcast gebracht.
Hey, Moment mal. Ne? Wir haben ja auch Android-Benutzer und die freuen sich über alles NFC, weil ich meine,
ja, du hast recht.
Okay, dann muss ich echt nochmal googeln, weil ich fand ja NFC schon früher schon geil, als ich ein Testgerät bekommen hatte, was Android und NFC.
Das ist eine total unterschätzte Technologie.
Ja, also ich finde das einfach geil. Also ich hab mir damals ein paar so NFC-Aufkleber besorgt. Ich habe übrigens hier in meinem Homeoffice, wo ich jetzt gerade aufnehme, habe ich einen NFC-Aufkleber für mein Gast-WLAN. Mhm. Also jeder mit dem Android kann da einfach hin. Und dann heißt es Einhorn Gast-WLAN hinzufügen. Ja, nein, Plug. Und du hast mein 25-stelliges Gast-WLAN-Passwort. Du musst nichts eingeben. Das funktioniert 1A mit Android. Weil du ja gefragt wirst, hey, möchtest du zulassen, dass dieses WLAN deinem Systemeinstellungen
ja, klar,
aktiviert wird. Und es funktioniert wunderprächtig und du kannst halt so viel mit verschiedenen NFC-Apps machen, wie, was weiß ich, wenn du dran vorbeischwingst, dann spielst du die Playlist, machst Bluetooth an oder aus, schaltest auf stumm, wechselst das Wallpaper, also
das ist, was ich halt bei mir definiere. Szenen für, ich gehe aus dem Haus, ich komme nach Hause
genau,
zurück.
Ne? Genau, und NFC ist relativ sicher, muss man dazu sagen, weil normalerweise muss der Aktive, der Auslesende sozusagen, in relativ nahem Umfeld von dem Passiven, sprich dem NFC-Chip, sein, damit das Ganze...
Da reden wir von mehreren Zentimetern, nicht?
Genau.
Also das muss schon wirklich sehr nah rankommen.
Angeblich gibt es natürlich wieder Super-Hacks mit irgendwelchen Turbo-Antennen, wo du dann Meter entfernt sein kannst, aber NFC, ja, das, aber grundsätzlich ist ja alles hackbar, aber ich finde die Idee zum Beispiel, dass ich kenne es früher von der Cebit, ich kenne es von der IVA und so weiter, wo du halt echt mit einem Stapel Visitenkarten nach Hause gekommen bist.
Und der dir witzigerweise Murphy's Law mindestens einmal runterfällt.
Richtig. Und dann weißt du nicht mehr, weil normalerweise habe ich die nach Hallen sortiert und nach ansprechbar. Und dann saß ich wieder da und dann in dem Visitenkartenscanner. Zzt, zzt, zzt. Ne? Mhm. Und dann hat die damals hat die OCR-Texterkennung dann auch nicht richtig funktioniert und dann saßt du da und hast aus Jäger in Mühle, ne?
Immer. Und das Gleiche, wenn du die Dinger fotografierst, ist es im Normalfall auch nie fehlerfrei. Ja. Selbst mit den tollen Kameras heutzutage.
Und da finde ich so einen Automatismus natürlich cool. Aber sowas ist bestimmt nicht so ganz so billig wie eine, ich sag mal, Standard-Karton oder
ja,
also kostet bestimmt mehr.
Du zahlst mehr. Also die haben drei unterschiedliche Modelle im Angebot. Premium, Multiloft und Basic in unterschiedlichen Auflagen. Zahlst du, also sind relativ hochwertiges Papier, muss man dazu sagen. Das brauchst du natürlich auch, weil du den Chip dazwischen versteckst, den du vorher noch programmieren musst. Und dieses Premium-Modell ist, glaube ich, ein 440er Papier, also schon recht stark, ein guter Karton. Beidseitig bedruckt, geht bei 55 € für 25 Karten los.
Okay.
Ja.
Also,
das heißt, du zahlst knapp 2 € pro Visitenkarte, was schon geht. Aber wenn man überlegt, ja, man behält sie ja im Großteil der Fälle und du brauchst gar nicht so viel. Dann geht die Rechnung vielleicht wieder auf. Ja, das Multiloft-Modell ist so ein mehrschichtiges Papier. Da sind wir dann beim Doppelten in etwa. Und die Basic-Variante ist ein bisschen günstigeres Papier. Da reden wir von 330 Euro bei einer Auflage von 250 Stück.
Und es könnte.
Also ist wahrscheinlich jetzt nicht für jeden Endkunden, aber also ich fand das Ding überzeugend. Mir hat
Vor
es gefallen.
allem, es ist sicherlich ein Door-Opener, wie man so oft sagt.
Du bist sofort im Gespräch.
Weil du sagst,
Machen
nee, nee, Sie
wir. Ja.
brauchen die Visitenkarte gar nicht in Ihren Geld. Haben Sie Ihr Smartphone dabei? Das Problem ist, die meisten haben halt, gut, auf dem iPhone brauchst du es, aber auf vielen Android-Geräten brauchst du nicht mal eine App, um das auszulesen.
Ja.
Weil NFC ist halt schon so integriert in das System, und wenn du es aktiviert hast und du hältst es hin und es ist eine URL oder irgendwas, dann öffnet sich das passende Programm dazu. Und sei es deine Kontakt-App auf dem Samsung oder auf deinem Huawei oder was auch immer du hast. Oder der Webbrowser, wenn es eine URL ist und so weiter und so fort. Und das ist, ja, es ist ein schöner Türöffner für Gespräche mit, oh, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ja, übrigens, wollen Sie nicht für 10.000 Schweinehälften ordern?
Ja, aber
Könnte ja
genau,
funktionieren.
genau wie du sagst, nicht? Man hat dann sein Ritual, man tauscht Business Cards aus und in dem Fall meinte er auch so, nee, nee, hol mal dein Handy raus, ne? Und ich so, was? Und zack hatten wir ein Thema und waren im Gespräch.
Ja,
Genau, genau wie du sagst, also hat noch eine sehr soziale Komponente.
aber klassisch ist es dann nur eine leere Karte oder
Nein,
steht
nein,
dann
die ist
auch noch
bedruckt auch.
eine
Du
Ah,
kannst,
okay.
die
Das heißt,
unterscheidet
es
sich
ist.
äußerlich nicht von einer ganz normalen Standard-Visitenkarte, nur hat halt diesen, und ich musste auch ganz hart gegen das Licht halten, bis ich den Chip gefunden habe. Der ist da ganz fein
Okay.
in die Papierstruktur integriert.
Okay.
Ja.
Nee, weil es gibt ja noch Leute, die dich dann, wo du meinst, oh, der ist bestimmt hip, der geht auf NFC, und dann sagt er, was? Und dann willst du vielleicht lieber einfach sagen, nimm die Karte mit, und dann sollte natürlich auch was draufstehen. Das
Ja,
meinte ich. Okay,
die unterscheiden sich
das.
äußerlich nicht von dem, was du jeden Tag in jedem Meeting überreicht bekommst,
Okay.
hat aber eben diese Zusatzfunktion. Genau.
Das ist cool.
Visicards, BIZY.cards. Fand ich ein sehr, sehr schickes, cooles Gadget.
Ja, also die Idee. Ich bin ja jetzt zum Glück weniger auf Messen unterwegs. Der Stress bleibt mir erspart. Aber früher hätte ich das wahrscheinlich auch so ab und zu mal ganz einfach. Ja, so ein Door-Opener. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hat man es vom Door Opener. Jetzt müssen wir mal hier die Tür wieder zumachen. Wir quatschen nämlich schon fast 1,5 Stunden.
1,23.
Ja,
Ja,
und ein
das
paar
sind die
Sekunden.
Entzugserscheinungen, Bernd.
Ja,
Wir
wahrscheinlich,
waren so
ne?
lange
Alles
off.
raus.
Alles
Und
raus, alles nachholen. Es war sofort
ja, also ich hab zwar noch Themen, aber
zeitlich nicht kritisch.
dann habe ich noch was fürs nächste Mal, weil das sind Themen, die sind interessant und auch nicht kritisch. Also da geht es nicht um irgendwelche Sachen. Einen Altherren-Rant muss ich aber noch loswerden, bevor wir gute Nacht
Oder
sagen.
guten Morgen. Wir wissen ja nicht, wer das hier
Oder
hört.
guten Morgen, ne? Wann immer ihr uns hört. Und zwar hatte ich heute wieder so ein Echtleben-Moment, wo ich mir gedacht habe, verflixte Hersteller. Es geht um Technik und es geht um, wie Hersteller Geldquellen einbauen in ihre Produkte. Also man kennt ja sogenannte Sollbruchstellen, kennt man ja schon seit Ewigen, also bevor Internet und alles. So. Aber ich habe jetzt zwei Produkte, wo ich mich tierisch drüber aufrege, was für eine Goldeselquelle sich manche Hersteller da reinbauen, um einmal, wir haben einen Kondenstrockner. Also so, ne, wegen mit Trocknen für Wäsche. Und da sind solche Filter drin. Also die so die Staubflusen und so weiter. Mhm. Und dann ist ein Filter, den du praktisch rausnimmst und jedes Mal nach jedem Gang säuberst. Okay, der ist so gestaltet, der ist praktisch unkaputtbar. Dann gibt es aber unten im Gerät einen weiteren Auffangfilter, der grundsätzlich sich einfach irgendwann zusetzt. Und den kannst du dir vorstellen wie einen raufaserigeren Schaumstoff in Schwarz, 15 cm mal 10 cm und 1 cm dick. Da habe ich mir gedacht, naja, du sollst die alle paar Monate sollst du die rausnehmen oder alle paar Wochen sollst du sie rausnehmen, auswaschen und wenn sie dann irgendwann so zu sind durch die Flusen, dann sollst du wegschmeißen und einfach durch einen frischen ersetzen. Wenn du das nicht machst, brennt dir irgendwann die Hütte ab. So. Drei von diesen boblichen Filtern kosten 29 Euro.
Und 10er jeder.
Das ist eine Frechheit, finde ich. Also es ist wirklich, also ich würde mal sagen, Herstellungskosten, ohne um es zu übertreiben, maximal 10 Cent, maximal pro Filter 10 Cent, wirklich. Weil das Ding ist Meterware, das wird geschnitten und in eine Plastiktüte und fertig. Also Produkt Nummer 1.
Und selber nachbasteln? Geht nicht, gell? Ich finde das kein entsprechendes Material.
Das Problem ist, der Schaumstoff muss ja luftdurchlässig sein.
Ja.
Er muss aber auch den Rotz auffangen, der da durchgeblasen wird, sonst bläst es praktisch irgendwo hin, wo es nicht so soll. Also so einfach mal ersetzen mit einem anderen Schaumstoff, den du vielleicht irgendwo als Verpackungsmaterial hattest, würde ich nicht wollen, weil ich habe dann Angst, dass dann so ein Rückstau gibt und dann das Ding wirklich zu heiß wird und durchbrennt.
Ja, du hast recht. Dumme Idee.
Aber deswegen schweineteuer. So. Nächstes Ding, unsere Spülmaschine. Da gibt es ja in jeder Spülmaschine diese Plastikarme, die sich drehen und wo das Wasser dann logischerweise rauskommt. Und je nach Spülmaschine hast du davon 1 oder 2. Und die sollst du auch ab und zu reinigen, weil diese kleinen Löcher, wo das Wasser rauskommt, die können sich nun mal durch Essensreste und so weiter verstopfen. So, jetzt habe ich diesen Arm abgemacht. Hab den gereinigt und so weiter. Also diesen, das nennt sich Spülarm. Weißt du, das ist das Ding. Und dieser Spülarm ist so konzipiert, dass er aus einem Kunststoffguss ist, Spritzguss, und dann diese kleinen Löcher hat. Und diese kleinen Löcher, die kannst du halt eine gewisse Zeit lang immer wieder sauber halten und dann klopfst du wie ein Irrer rum und versuchst, irgendwelche Reste irgendwo rauszubekommen. Letztendlich nach Jahren wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das Ding auszubauen, wegzuschmeißen und ein neues reinzumachen, weil du kannst es irgendwann nicht reinigen. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, okay, so ein Plastikteil wird bestimmt nicht billig. Und ich hatte recht. Kostet zwischen 31 Euro bis zu 90 Euro für einen Spritzgussarm. Das Ganze wäre absolut nicht notwendig, wenn das Teil aus 2 Teilen bestehen würde, die du auseinandernehmen kannst, wo du dann praktisch innen komplett heiß Wasser, Reinigungsmittel und so weiter, ne? Und dann wieder zuklappen und wieder dran machen. Aber dann hätte der Hersteller ja wieder nicht mein Geld. Und ich denke, es gibt viele, 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 viele ähnliche Beispiele, wo du dir einfach denkst, muss das sein? Ist das kundenfreundlich? Ist das ressourcenschonend? Klar, der Hersteller will nicht verhungern.
Und das ist nichts von all dem. Aber wir hatten das ja schon vorhin bei dem IKEA-Akku, der separat dazu gekauft werden muss. Und es ist doch immer und überall das Gleiche, dass da
noch mehr Geld
kleine Wege gesucht werden, um die Marge nochmal künstlich
aufzublasen. Okay. Ja, gut.
Ne, denk an die
das
Drucker,
ist ja das bekannteste Beispiel. Ich weiß gar nicht, ist der aktuelle Goldpreis immer noch unter dem Milliliterpreis für Druckertinte? Ist das noch so? Also früher war es ja mal so.
Druckerpatronen und das andere waren ja. Nassrasierer.
Genau. Also das aber mit dem Goldbarren kannst du halt nicht frühst den 3-Tage-Bart wegmachen.
Ah.
Nein, geht nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, 1,5 Stunden. Hoffentlich ist noch jemand wach, egal wann ihr uns gehört habt. Wir würden uns natürlich über Bewertungen bei iTunes freuen, über Kommentare, Feedback. Auf gadgetfunk.de findet ihr alle Links. Der Carsten wird sich auch sehr brav um die Shownotes kümmern, das Ganze da schön strukturiert für euch hinterlegen.
Natürlich.
Weil das kann er nämlich besser als ich.
Natürlich wird er das. Aber das macht er erst, wenn der Bernd sich um die finale Mischung und das Hochladen gekümmert hat.
Genau.
Alles klar.
Richtig. In diesem Sinne würde ich sagen, Carsten, wir haben es im Kasten, oder?
Ja, was für ein großartiger Wortwitz zum Schluss. Bernd, ich hab dich auch lieb. Bis bald.
Bis bald. Ciao. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Outro-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao!